Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Obwohl das Produkt nicht gerade preiswert ist und auch mit Blick auf den Klimaschutz nicht unbedingt zum Zeitgeist passt, es verkauft sich gut. Es verkauft sich sogar so gut, dass der Chef des Sportwagenbauers Porsche heute verkünden konnte, das vergangene Jahr war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Autobauers. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus eine Firma vorstellen, die gerade nicht vom Verkaufen, sondern vom Ausleihen lebt. Und wir stellen ein Simulationszentrum für Atomkraftwerke vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start geht der Blick an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio begrüße. Und das am 18. März. Und das bedeutet, wir haben heute den dritten Freitag im dritten Monat. An der Börse wird dieser Tag Hexensabbat genannt. Frau Holz, wie sehr tanzen denn die Kurse aus der Reihe und in welche Richtung?
Also die Kurse tanzen eigentlich gar nicht mal so aus der Reihe, sondern das Minus von 1%, gut 1%, das ist ja durchaus eine angemessene Reaktion auf die enorme Unsicherheit, die wir gerade erleben, die sich auch an den Finanzmärkten widerspiegelt. Der DAX fällt damit auf 14.225 Punkte. Die Vorzeichen für die deutsche Wirtschaft trüben sich immer weiter ein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung warnt vor einer länger anhaltenden Rezession, sollte sich der Krieg weiter verschärfen. Aber auch ohne eine Verschärfung droht wohl ein Rückgang. Schon jetzt leiden fast alle deutschen Unternehmen unter dem Ukraine-Krieg.
Waren denn angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt im Gegenzug Staatsanleihen und Gold gefragt?
Also die Umlaufrendite ist unverändert bei 0,22% und Gold sogar etwas schwächer bei 1.939 Dollar.
Was tut sich auf dem Devisenmarkt?
Der Dollar steigt, ist also die sichere Währung im Moment. Der Euro hat sich wieder etwas abgeschwächt auf 1,10 Dollar.
Bei der Postbank wird bundesweit 2 Tage lang gestreikt. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. Sind da Reaktionen beim Aktienkurs zu sehen?
Es gibt Reaktionen. Die Deutsche Bankaktie fällt um 0,4%, hält sich aber damit deutlich besser als der Markt. Also da vermischen sich die generelle Unsicherheit mit den Tarifauseinandersetzungen. Ja, Warnstreiks bei der Postbank, vertagte Tarifverhandlungen bei der Flugsicherheit. Kommende Woche starten die bundesweiten Tarifgespräche für die Chemie- und Pharmaindustrie. Die Ansage der Gewerkschaft: Die Kaufkraft der Beschäftigten muss nachhaltig gesteigert werden. Was bedeutet das und kehrt ein Gespenst aus den 70ern zurück? Die berüchtigte Lohnpreisspirale. Darüber habe ich mit Professor Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gesprochen. Sind das auch die schwierigsten und werden es die härtesten Tarifverhandlungen seit langem?
Davon müssen wir wohl ausgehen, denn die Preisentwicklung aus Sicht der Unternehmen ist ganz unterschiedlich von der aus Sicht der Arbeitnehmer und das birgt Stoff für Konflikte.
Wir haben ja immense Preissteigerungen. Die Kundentarife für Strom, Heizen und Tanken sind allein seit dem 24. Februar um 27% gestiegen. Selbst Aldi erhöht für 400 Produkte die Preise. Ein großer Schluck aus der Pulle ist doch allzu nachvollziehbar.
Das ist absolut nachvollziehbar, aber der Schluck ist nicht in der Pulle, denn ein erheblicher Anteil der Inflation, die die Verbraucher spüren, kommt aus dem Ausland, insbesondere über höhere Energiepreise. Und das sind dann Kosten, die die Unternehmen selber ins Ausland weiterreichen müssen, also nicht an ihre Arbeitnehmer nochmal verteilen können.
Aber irgendwie muss man zusammenkommen. Wo sind denn die angemessenen Forderungen Ihrer Meinung nach?
Man muss in der Tat zusammenkommen, man muss jetzt klar sehen, es gibt eine zusätzliche Last und die muss fair verteilt werden. Die Preissetzungsspielräume allein aus der heimischen Wertschöpfung, also das, was wirklich verteilt werden kann, die liegen bei etwa knapp 3%. Dann kann man sich nochmal einen Produktivitätszuwachs dazu rechnen, liegen wir vielleicht irgendwo um die 4%. Das wäre dann ein beschäftigungsneutraler Abschluss.
Aber die Inflation liegt schon bei 5%. Und wenn man der EZB Glauben schenken will, für die Eurozone zumindest, könnte die Inflation in diesem Jahr bei 7% liegen. Das wäre ein Reallohnverlust.
Das ist so, denn wir haben eben jetzt höhere Energiepreise, die wir an das Ausland bezahlen müssen. Und das sind dann eben Dinge, die wir im Inland nicht mehr zur Verfügung haben. Insofern kostet uns dann das tatsächlich Konsummöglichkeiten.
Wenn die Gewerkschaften mit ihren Forderungen weiter nach oben gehen, weil die Inflation weiter steigt, kann das die Inflation noch weiter anheizen? Stehen wir dann vor der berüchtigten Lohnpreisspirale?
Nein, davor stehen wir nicht, sondern zu diesen Abschlüssen kommt es ja erst dann, wenn tatsächlich beide Tarifpartner auch erwarten, dass die Inflation weiterläuft. Und diese Erwartung werden sie nur dann hegen, wenn die Notenbank nicht reagiert. Das heißt, wir dürfen hier die Geldpolitik nicht aus der Verantwortung lassen. Es sind keine Lohnpreisspiralen, es sind dann Preiserwartungslohnspiralen. Erst die führen dann dazu, dass sich auch im Inland ein inflationärer Prozess verstetigt.
Die EZB scheint ja den Ruf gehört zu haben. Es stehen zwei Zinserhöhungen im Raum, so zumindest die Forderung eines Ratsmitglieds.
Ja, das ist sehr vorsichtig, fast schon homöopathisch angesichts der inflationären Entwicklung. Worauf die EZB sehr genau achten muss, ist, dass sich die Inflationserwartungen nicht von ihrem Ziel, also den 2%, ablösen. Wenn niemand mehr glaubt, dass die EZB mittelfristig dieses Ziel auch erreichen wird, dann werden beide Tarifpartner sich auch auf höhere Lohnabschlüsse einlassen. Und dann kommt tatsächlich ein Prozess in Gang, wo die Inflation jetzt nicht kurzfristig in Schüben aus dem Ausland kommt, sondern wo wir sie im Inland reproduzieren. Und das gilt es zu verhindern, weil das nur Verlierer schafft.
Jetzt fassen wir noch mal zusammen. Wir sprechen ja über die anstehenden Tarifverhandlungen. Wir haben eine gefährliche, heikle Situation, haben Sie gesagt. Was macht das mit den Tarifparteien oder was glauben Sie, wozu führt das?
Ich bin durchaus optimistisch, dass beide Tarifpartner sehen, dass hier ein Kostenblock ist, den sie untereinander aufteilen müssen und der nicht Anlass geben sollte, jetzt in einen Verteilungskampf einzusteigen. Dass insgesamt die Lohnentwicklung in den nächsten Jahren kräftiger ausfällt, das hat eher damit zu tun, dass Arbeitskräfte knapper werden, insbesondere aufgrund des demografischen Wandels. Aber diesen Energiepreisschock, den wir derzeit verdauen müssen, den sollten wir nicht zum Anlass nehmen, hier einen Verteilungskampf vom Zaun zu brechen.
Ob sich das vermeiden lässt, das wird man sehen. Das war Professor Stefan Kurz vom IFW.
Soweit eine Einordnung über Preisentwicklungen, Inflation und Tarifverhandlungen. Ein Dreiklang, der derzeit genau beobachtet wird. Schauen wir noch auf Einzelbewegungen, Frau Holz. Jahreszahlen gab es heute vom Immobilienkonzern Vonovia. Wie werden die von den Anlegern beurteilt?
Sehr unterschiedlich. Die Zahlen kamen zunächst gut an. Vonovia hat zu Beginn die DAX-Liste angeführt, ist jetzt auf dem zweitletzten Platz mit einem Minus von 3%. Der Konzern hat sich für dieses Jahr höhere Ziele gesetzt, rechnet mit höheren Mieteinnahmen, aber auch mit explodierenden Nebenkosten.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und nach dem Blick auf Unternehmen, die an der Börse notiert sind, schauen wir jetzt auf ein Unternehmen, das an die Börse will, die Porsche AG nämlich, die heute ihre Jahresbilanz vorlegt. Und die fasst uns jetzt unsere Korrespondentin für das Bundesland Baden-Württemberg, Katharina Thoms, zusammen.
Zwischen weltweiten Lieferengpässen aufgrund des Krieges in der Ukraine und Rekordverkäufen von Luxussportwagen. Die Porsche-Geschäftsführung musste einen Spagat hinlegen bei der Vorstellung ihrer Geschäftszahlen. Vorstandschef Oliver Blume.
Neben dem, dass uns dieser Krieg große Sorge bereitet, dass wir helfen können, wo wir dort helfen können, probieren wir mit unseren Lieferanten die Produktion aufrechtzuerhalten, wo es möglich ist.
In welchen Regionen in der Ukraine aktuell noch produziert und geliefert wird, erklärte Blume nicht. Vor allem Kabelbäume kommen von dort und fehlen in der Autoindustrie. Auch bei Porsche wurde die Produktion deshalb zeitweise gestoppt. Nach Corona und dem nach wie vor andauernden Chipmangel die nächste große Krise. Man habe daraus gelernt, sagt Porsche-Finanzchef Lutz Meschke.
Wir arbeiten auch an einer neuen strategischen Ausrichtung in der Beschaffung für unsere Lieferketten. Es geht darum, dass wir Produkte oder Materialien duplizieren für die Zukunft und das natürlich dann auch in verschiedenen Weltregionen, dass man sich hier auch von der geopolitischen Seite ein Stück weit flexibler aufstellt.
Trotz der Krisen, im vergangenen Jahr hat Porsche mehr als 300.000 Autos verkauft, so viele wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Vor allem die wuchtigen SUVs sind beliebt und vor allem in China ist der Absatz hoch. Jeder dritte Porsche wird dort verkauft. Am liebsten Verbrenner. Bis jetzt hat Porsche nur ein vollelektrisches Modell. In 8 Jahren sollen 80% der Flotte elektrisch fahren. Dafür investiert Porsche in eigene Batteriezellfertigung und baut auch sein Ladenetzwerk in Europa aus. Auch exklusive Porsche-Ladestationen sind geplant. Oliver Blume.
Wir sehen das ganz eindeutig als eine Ergänzung zum Ladenetzwerk. Das ist keine elitäre Geschichte und wollen unseren Porsche-Kunden dort etwas Exklusives anbieten, mit der Möglichkeit, sich in einer Lounge aufzuhalten, dort gegebenenfalls auch zu arbeiten, einen Kaffee zu trinken.
Insgesamt will das Unternehmen 1 Milliarde Euro in die Erforschung und Produktion von erneuerbaren Energien investieren. In Chile soll dieses Jahr zudem ein großes Kraftwerk von Porsche und Siemens an den Start gehen zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff, produziert allein mit Windenergie, die dort im Überfluss vorhanden sei. Die Hoffnung?
Uns geht es darum, auch ein Stück weit als Pionier voranzugehen, auch mit dem Blick, dass wir heute auf der Welt über 1,3 Milliarden Fahrzeuge im Bestand haben mit Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus sehen wir auch einen Beitrag für andere Industrien wie die Schifffahrt und die Luftfahrt.
Noch in diesem Jahr könnte die Porsche AG außerdem an die Börse gehen. Darüber entscheiden muss der Mutterkonzern VW, bis jetzt zu 100% im Besitz der Aktien. Porsche-Finanzchef Lutz Meschke begrüßte die Idee und hatte ein breites Lächeln im Gesicht, als er darüber, wenn auch sehr vage, berichtete.
Der Kapitalmarkt schätzt homogene, fokussierte Geschäftseinheiten. Große Konzerne sind oft unterbewertet, weil der Einzelwert ihrer Einheiten am Kapitalmarkt nie 1:1 wiedergegeben wird. Aber je höher ein Unternehmen bewertet ist, desto besser sind die Finanzierungsmöglichkeiten und die Handlungsspielräume.
Im Spätsommer will sich VW zu weiteren Börsenplänen für die Tochter Porsche äußern. Dass sich das Unternehmen komplett abspaltet, scheint eher unwahrscheinlich. Die Porsche-Geschäftsführung hat auch heute nochmal betont, wie sehr Mutterkonzern und Tochterunternehmen gerade in den Krisen voneinander profitieren.
Katharina Thoms über die Porsche-Jahresbilanz. In Flensburg ist in dieser Woche der erste Leihladen der Stadt eröffnet worden. Das ist ein Projekt, das aus dem Studiengang Transformationsstudien der Europa-Uni Flensburg hervorgegangen ist. Ein Projekt, das eine Plattform für mehr Nachhaltigkeit im Alltag sein möchte. Wie das genau funktioniert und wieso gerade aus diesem Studiengang schon viele andere Firmen entstanden sind, diesen Fragen ist unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein, Jörn Schaar, nachgegangen.
Der Leihladen liegt in der Nähe des Flensburger Stadtzentrums. In der Angelburger Straße finden sich viele kleine Geschäfte. Der Leihladen wirkt von außen so wie jedes andere, nur kauft man hier nicht ein. Vereinsmitglieder können sich hier ausleihen, was sie selten brauchen. Werkzeug, Reisekoffer, Küchenutensilien und sogar Sportgeräte sind im Sortiment. So sollen Ressourcen und der Geldbeutel geschont werden, erzählt Mitbegründerin Judith.
Also, dass wir die Gegenstände aus den Haushalten holen, wo sie tendenziell eh nur im Keller verstauben, weil sie eben höchstens ein- oder zweimal im Jahr benutzt werden, in ein Sammelsurium bekommen, wo viel mehr Menschen darauf Zugriff haben, wo wir sie halt gemeinschaftlich benutzen können und teilen können. Und dann können die Leute zu uns kommen, in unseren Verein eintreten und sich dann Gegenstände ausleihen.
Wer etwas zu Hause hat, das er nicht so oft braucht, kann es im Leihladen abgeben. In der Regel als Schenkung an den Verein, sagt Viviane aus dem Leihladenteam. Der Unterschied zur Werkzeugvermietung im Baumarkt ist sofort klar.
Der Unterschied ist, dass wir ein Verein sind. Wir sind gemeinschaftlich organisiert und mit in dem Laden sind es auch ein Klamottentausch, zweite Hand. Und der ist ein Foodsharing-Verteiler und es gibt die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir wollen keinen Gewinn machen, sondern eben die Ressourcen schonen und auch die soziale Teilhabe ermöglichen. Das steht bei uns im Vordergrund.
Deswegen sind auch die Mitgliedsbeiträge flexibel. Wie viel die Mitglieder monatlich für ihre Ausleih-Flatrate zahlen möchten, bleibt ihnen überlassen, sagt Judith.
Wir haben so einen Richtwert von 4 €, damit wir uns am Ende irgendwie auch tragen können hier mietmäßig und so. Aber je nachdem, ob man mehr oder weniger geben kann, ist das eben auch möglich. Und ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, einen Probemonat erstmal abzuschließen. Da kann man das quasi 30 Tage testen für 6 € und dann halt einfach gucken, taugt mir das oder wie sieht's aus?
Alle im Team studieren Transformationsstudien an der Europa-Uni in Flensburg. In dem Studiengang erforscht man, warum viele Gesellschaften nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, wie sozial-ökologische Krisen entstehen und was man daraus lernen kann. Und das setzen die Studierenden praktisch um. Viele dieser Projekte entstehen nur auf dem Papier oder nur für kurze Zeit, erklärt die Koordinatorin des Studiengangs Maike Böcker.
Aber es gibt auch noch das Projekt Waldquallen zum Beispiel, das sich auch aus dem Seminar heraus organisiert hat und jetzt in verschiedenen Flensburger Kaffeebetrieben den Kaffeesatz einsammelt und im Sinne der Kreislaufwirtschaft weiterverwertet und die Nährstoffe darauf weiterverwertet und Pilze züchtet, Austernpilze und auch verschiedene andere Pilzkulturen und mit diesem Projekt darauf hinweisen möchte, dass mit den Ressourcen, in Zukunft anders umgegangen werden soll und eben nicht wertvolle Rohstoffe verworfen werden.
Der Leihladen ist ein weiteres Beispiel. Die Universität fördert diese Projekte zwar nicht finanziell, sie stellt aber Strukturen zur Verfügung, die solche Projekte ermöglichen.
Auf der einen Seite ist es, glaube ich, im Studienprogramm angelegt, dass die Studierenden all das, was sie an der Universität analysiert haben, in die Gesellschaft zurückspielen möchten. Dann haben wir eine Lehrendenschaft, die außerordentlich engagiert ist und Studierende auch in jeder Hinsicht unterstützt. Aber auch die Studierenden selbst kommen mit einer intrinsischen Motivation, die Welt quasi zu verändern. Und auch Flensburg selbst als Stadt, würde ich sagen, bietet Räume, denn der Leihladen adressiert ja auch zum Beispiel die Reduktion von Leerstand.
Während des Studiums lernen die Studierenden auch, wie sie sich um Fördergelder für ihre Projekte bewerben können. Und es gibt Kooperationen mit Start-up-Hubs. So sind aus dem Studiengang Transformationsstudien schon mehrere Projekte hervorgegangen, die sich am Markt halten können. Neben der erwähnten Firma, die Kaffeesatz sammelt, um darauf Pilze zu züchten, auch ein Online-Magazin zum Thema Transformation oder ein Konzept für nachhaltige Stadtführungen.
Der Leihladen und die Uni Flensburg, Jörn Schaar, berichtete. Wir kommen zum Firmenporträt. Noch bleibt es beim politischen Vorhaben, dass bis zum Ende des Jahres die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. Was aber geschieht dann mit der Infrastruktur, die sich rund um die AKW etabliert hat? Am vergangenen Freitag haben wir an dieser Stelle auf die Zukunft eines Herstellers von Castor-Behältern geblickt. Heute geht es um wenig bekannte Orte, in denen die Schaltzentralen von Atomkraftwerken haargenau nachgebaut werden. Das soll beispielsweise dem Training bei Störfällen dienen. Mehr dazu von Klaus Deuse.
Das Hinweisschild-Simulatorzentrum am grünen Stadtrand von Essen liefert Passanten keinen Aufschluss darüber, welche Simulatoren sich hinter der Fassade des sechsgeschossigen Gebäudes befinden. Der Weg zum Eingang führt vorbei an einem Brunnen, aus dessen Fundament diverse Metallstäbe in die Höhe ragen. Eine abstrakt anmutende Installation, allerdings mit Symbolcharakter, wie Ingenieur Dietmar Dussmann erläutert.
Also das sind Steuerstäbe, wie sie in einem Siedewasserreaktor zum Einsatz kommen. Diese stammen ursprünglich aus Österreich und sind niemals wirklich in Betrieb gewesen. Wir können hingehen, wir können sie passieren, da passiert gar nichts. Die sind nicht radioaktiv.
Diese Installation, sagt Dussmann, steht für das, was man mache. Denn in dem Gebäude befinden sich Simulatoren von den Leitwarten aller deutschen Kernkraftwerke, die den Originalen an den Standorten wie ein Ei dem anderen gleichen. Von den Ausmaßen über die Deckenbeleuchtung und den Bodenbelag bis zu den meterlangen Schalltafeln an den Wänden und den Bedienungspulten.
Jeder Simulator kostet heute, wenn man ihn so kauft, wie Sie ihn sehen, wo die Warte 1:1 nachgebaut, so zwischen 15 und 20 Millionen Euro.
Bis zur Nuklearkatastrophe von Fukushima waren 14 große anlagenspezifische Simulatoren im Einsatz, in denen die Mannschaften aus den Standorten regelmäßig geschult wurden, ihr jeweiliges Kernkraftwerk unter allen denkbaren Bedingungen sicher zu bedienen. In Spitzenzeiten fand im Simulatorzentrum der Kraftwerkssimulatorengesellschaft KSG sowie der Gesellschaft für Simulatorforschung GFS pro Jahr bis zu 600 Schulungen statt. Hinter der KSG und der GFS stehen die Energieunternehmen Preußen Elektra, RWE, Vattenfall, NBW und ein niederländischer Partner. Nach dem Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergie und den daraus resultierenden sukzessiven Stilllegungen von Kernkraftwerken wurde auch in Essen in den dazugehörigen Simulatoren der Stecker gezogen.
Nach dem Leistungsbetrieb hat man schnell gemerkt, man braucht den Simulator nicht, der ist teuer im Unterhalt. Und wir haben heute aktuell noch 3 Simulatoren im Haus für 4 Kernkraftwerke, die in Betrieb sind.
Strom ins Netz speisen bis Ende des Jahres noch die Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Also laufen noch die Schulungen in Essen weiter, in denen die Teilnehmer mit diversen Problemen konfrontiert werden. Bis hin zur RESA, der Reaktor-Schnellabschaltung mit dem damit verbundenen Warnsignal. In der 20 x 18 Meter großen Leitwarte, in der die Farbtöne grau und hellblau dominieren, heißt es dann für die Mannschaft, die Fehlerquelle suchen, analysieren und das Problem beheben. Auf den mit Schalltafeln überzogenen Wänden und auf den meterlangen Pulten blinkt eine Vielzahl von Lämpchen rot und grün. Rund 28.000 Schnittstellen wie analoge und digitale Anzeiger und Meldefelder vermitteln Informationen über die Anlage. Zugleich können die Operateure über eine Unmenge von Schaltern und Tastern Befehle zum Öffnen oder Schließen von Ventilen oder zum Starten von Pumpen geben. Auf etlichen großen Monitoren erscheinen zeitgleich die Kurvenverläufe über die Leistung des Reaktors und Generators sowie über Temperaturen und Druckverhältnisse. Obwohl die meisten Kernkraftwerke inzwischen abgeschaltet wurden, hat man zu deren Leitwarten in der Begleitung von Dietmar Dussmann weiter Zutritt.
Herzlich willkommen im Simulator des Kernkraftwerkes Brockdorf. Und was Sie jetzt hier sehen, ist ein Simulator, der zum Teil schon ausgeschlachtet ist. Viele Ersatzteile, die wir hier haben, sind heute auf dem Weg ins Kraftwerk und können da noch gut gebraucht werden.
Mit derzeit etwa 80 Mitarbeitern beträgt der Jahresumsatz des Simulatorzentrums rund 20 Millionen Euro. Also knapp die Hälfte des Umsatzes in besseren, weil gefragteren Jahren. Allerdings bleibt auch nach dem deutschen Ausstieg aus der Kernenergie das in Essen vorhandene Know-how gefragt. Und zwar, so Geschäftsführer Olaf Cordes, im Ausland.
Wir begleiten neben unserem holländischen Nutzerkraftwerk Borsele die Anlagen in Gösgen und in Leibstadt, beide in der Schweiz gelegen. Wir sind für die Qualifizierung der Erstmannschaft im Standort Olkiluoto in Finnland dabei. Die Anlage, die jetzt gerade dabei ist, ans Netz zu gehen.
In Anbetracht der absehbaren Entwicklung in Deutschland haben die Verantwortlichen in Essen rechtzeitig neue Geschäftsfelder ins Visier genommen. Unter dem Kürzel EKU hat man 4 eigenständige Marken an den Start gebracht. Marketingreferentin Claudia Strüber nennt ein Beispiel.
Das ist einmal EcoSafe, die gerade die Human Factors bedient, also die Verhaltensstandards, die wir auch aus der Kernenergie übernommen haben und weiterentwickeln auch für weitere Geschäftsbereiche.
Das heißt Verhaltensschulungen von Mitarbeitern in Belastungssituationen, etwa auch für OP-Teams in Kliniken. Und bei EKU SIM geht es um den Bau von Simulatoren. Nicht nur für die nukleare Welt, betont Dietmar Dussmann, sondern für viele andere Branchen.
Ein schönes Geschäft, das wir hatten, war der Bau eines Simulators für ein Kraftwerk in einem Stahlwerk, ein Standort in Österreich, in Linz. Das haben wir erfolgreich durchgezogen. Wir trauen uns Simulationen in allen Branchen.
Denn zumindest in Deutschland endet mit dem Abschalten der letzten 3 Reaktoren ein langes Kapitel der Stromerzeugung aus Kernenergie.
Soweit das Firmenporträt. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Der Ukraine-Krieg belastet die deutsche Wirtschaft. 3 Wirtschaftsforschungsinstitute haben daher ihre Konjunkturprognosen für dieses Jahr zum Teil deutlich nach unten korrigiert.
In einer globalisierten Welt hängt alles mit allem zusammen, erinnert die Neue Osnabrücker Zeitung. Das macht der Krieg in der Ukraine einmal mehr deutlich. Und er zeigt, wie anfällig Welthandel und wie gravierend die Folgen einer Störung sein können. Skeptiker wollen sogar nicht ausschließen, die Konjunktur könnte auf der Stelle treten. Dann fände zusammen, was besser nicht zusammenfinden sollte, wirtschaftliche Stagnation und Inflation, kurz Stagflation. Etwas, das sich wirtschaftspolitisch nur schwer bekämpfen lässt. Bloß Konjunkturprognosen sind immer mit extremen Unsicherheiten verbunden. Schon in normalen Zeiten sind sie selten wirklich treffsicher. Sie basieren auf Daten aus der Vergangenheit und den daraus abgeleiteten Aussagen für die Zukunft. Nur für einen Krieg in Europa und einen harten Energiepreisschock gibt es faktisch keine vergangenheitsbezogenen Daten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Erwartung der Konjunkturforscher sei von Anfang an auf Sand gebaut gewesen. Die nicht enden wollende Pandemie, die Inflation und die Gefahr eines russischen Angriffs haben sie auch Mitte Dezember noch unterschätzt, als sich längst abzeichnete, dass die Welt aus den Fugen geraten könnte. Für Deutschland heißt all das nichts Gutes. Es ist auch noch nicht gesagt, ob mit den pessimistischeren Prognosen der Ökonomen das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Sollten Krieg und Sanktionen weiter eskalieren, sind auch sie Makulatur. Höhere Arbeitslosigkeit wäre die Folge. In Zeiten, in denen nicht weit entfernt Menschen in den Trümmern ihrer Häuser sterben und in 50 Ländern der Welt Hunger droht, ist ein kleineres Wirtschaftswachstum aber das geringste Übel. Der Rüstungsindustrie beschert der Krieg in der Ukraine dagegen offenbar volle Auftragsbücher. Beim größten deutschen Branchenkonzern Rheinmetall rechnet man für das laufende Jahr mit einem kräftigen Umsatzplus. Es ist an der Zeit, sich ehrlich zu machen, kommentiert die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Politik und Öffentlichkeit gewöhnen sich gerade an den Gedanken, dass Europa mit Nachbarn wie Putins Russland funktionierende Armeen braucht. Das bedeutet aber auch, dass deren Ausrüster auf fragwürdige Kundschaft verzichten könnten. Wenn die Rüstungsindustrie mehr NATO-Aufträge bekommt, kann sie auch mit strikteren Exportkontrollen leben.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. In der Sendung Deutschland heute gibt es gleich unter anderem eine Reportage von der Berliner Tafel, die Flüchtlingen aus der Ukraine hilft. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.